Ich möchte noch, bevor ich jetzt weitermache, ankündigen, nach dieser Einheit, die jetzt vielleicht noch mal so ein Stündchen gehen wird, gibt es auch noch Gelegenheit für Fragen. So, wenn Fragen da sind zu dem Thema, das ich hier behandelt habe, oder aber dann auch Fragen darüber hinaus zum Thema Christsein, Gemeinde und so weiter, dann wäre hier Gelegenheit. Wer das gerne möchte, kann auch seine Frage auf einen Zettel schreiben, anonym, und das einfach irgendwie hier nach vorne schicken oder so. Das geht auch. Okay, das wollte ich nur sagen, dass es diese Möglichkeit gibt. So, ihr Lieben. Jetzt in der letzten Einheit wird es ein bisschen praktischer. Wobei ich nicht sagen möchte, dass das andere unpraktisch war. Aber jetzt kommt was zum Anfassen. Und ich möchte über, im ersten Teil dieser Einheit sprechen, über die Wichtigkeit, über die Bedeutung von Treue in unserem Leben als der Weg Nummer eins rein in unsere Berufung. Ich habe auch ein kleines Booklet geschrieben, Treue, der Weg in deine, heißt es da Berufung oder Bestimmung? Ich glaube Berufung. Kleines, harmloses Ding, aber absolut powerful. Das möchte ich sehr, sehr empfehlen. Man kriegt da keinen Cent für. Treue ist eine grundlegende, wichtige Eigenschaft Gottes. Er ist der Gott der Treue. Nimmt eine Schriftstelle für viele. 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Hier wird in wunderbarer Weise sein Wesen beschrieben. Er ist ein Gott der Treue. Und weil das so ist, deswegen können wir ihm überhaupt vertrauen. Stell dir mal vor, so einen armen Inder, der da jetzt irgendwie aufgrund seiner Familienprägung irgendwie erzogen worden ist, der Göttin Kali zu dienen. Die hat zwei Gesichter, ein gutes und ein böses. Du weißt aber nie, welches Gesicht sie heute hat. Ja? Also du kannst Kali nur in Furcht dienen. Du kannst niemals in Freiheit und in Freude sie anbeten. Das geht gar nicht. Ja, und immer wieder liest du kleine Notizen in den Nachrichten, dass ein Vater seine Tochter oder sein Kind geopfert hat für Kali, damit sie ihm gnädig ist und solche wahnsinnigen Dinge. Da siehst du, wo das hinführt. Ja, das ist ein Dienen aus Angst, aber es hat nie etwas mit Freiheit und mit Freiwilligkeit und mit Freude zu tun. Weil Gott treu ist, ist er berechenbar. Wir wissen, wie er morgen zu uns ist, immer noch gütig und wohlwollend und barmherzig und voller Vergebung und voller Bereitschaft, uns zu helfen, weil wir davon ausgehen können. Deswegen können wir unser Leben planen und einrichten und sagen, wir werden ihm übermorgen dienen. Und danach auch noch und danach auch noch, weil er es wert ist, weil er vertrauenswürdig ist. Gott ist vertrauenswürdig. Ohne Treue gibt es keine Vertrauenswürdigkeit. Das ist auch ein wichtiges Prinzip im Gemeindealltag untereinander. Ja? Wenn da jemand ist, dem wir nicht vertrauen können. Ja? Der mag nett sein, den mögen wir lieb haben, aber er ist nicht vertrauenswürdig und dem werden wir nichts Wesentliches anvertrauen, weil das Risiko viel zu groß ist. Wir wissen nicht, was er morgen denkt und was er morgen macht, ja, sondern er ist immer unberechenbar. Gott ist berechenbar. Und weil er selber treu ist und weil er weiß, wie gut das ist und wie viel Segen das freisetzt, deswegen ist Treue für ihn bei den Menschen ein so hohes Gut. Und wir leben in einer Zeit, in der Treue immer weniger geschätzt wird, immer weniger als eine wertvolle Tugend angesehen wird, immer weniger man sich danach ausstreckt und man denkt, mit anderen Mitteln kommt man schneller vorwärts. Das sind alles menschliche Täuschungen, die sich einfach erweisen werden als nicht haltbar und nicht tragfähig. Wenn wir uns entscheiden für Treue, und sagen, weil Gott treu ist und wir sind ja gerufen, in seinem Bild umgestaltet zu werden, dann wird auch Treue ein hohes Gut für uns und dadurch einfach schlagen wir einen vollkommen anderen Weg ein und dadurch bringen wir uns vor Gott in eine Position, wo er uns etwas anvertrauen kann. Und das ist Gottes Art, zu schauen, wie wir leben. Und wenn er uns etwas anvertrauen kann, meistens etwas sehr Kleines, etwas sehr Unscheinbares. Und dann schaut er, was wir damit machen. Und wenn wir damit treu sind, gibt er uns mehr. Und wenn wir damit wieder treu sind, gibt er uns wieder mehr. Also raketenhafte geistliche Aufstiege, so etwas gibt es nicht. Das gibt es nirgendwo. Ja? Das ist für Gott viel zu risikoreich. Und das macht er nicht. Ja? Sondern er testet Menschen im Verborgenen. Ja, allerdings, so ist es. Ja? Kannst du dir in der Bibel anschauen, wen du willst, ob das Josef ist, ob das David ist. Nirgendwo siehst du, einer kommt aus dem Nichts und ist plötzlich irgendwie der große Mann Gottes, der jetzt viele beglückt und segnet. Das gibt es nicht, sondern das geht durch viele Tests und Prüfungen, durch viele Phasen von Schwierigkeiten. Und Gott will sehen, ob wir an ihm festhalten, auch wenn unser Verstand sagt, das ist nicht normal oder das ist nicht richtig oder das macht keinen Sinn. Das ist ein häufiger Einwand unseres Verstandes, das macht keinen Sinn oder ich habe keine Zeit dafür. Ja? Ich habe euch erzählt von dieser Vision, von meinem Dienst und Gott hat aus Weisheit verborgen mir zu sagen oder es unterlassen zu sagen, dass es über 20 Jahre dauern würde, bis die ersten kleinen Anfänge davon sichtbar werden. Ja? Sowas lehre ich dann in Bibelschulen, da sagen die jungen Leute, ja, aber heute ist alles ganz anders, heute muss es alles schnell gehen, weil Gott hat keine Zeit mehr. Gottes Art, mit Menschen umzugehen, ist in diesem Buch beschrieben und die wird bis zum Ende gleich sein. Und Gott wird nicht leichtsinnig irgendjemandem etwas Großes anvertrauen, den er nicht zuvor ausgiebig getestet hat. Gott wird das nicht tun. Dumme Pastoren, die das Wort Gottes nicht kennen, die versuchen das immer wieder und fallen dann auf die Nase und sie vertrauen Leuten was an, die nicht vertrauenswürdig sind. Aber Gott ist nicht so. Gott ist nicht so und so kann man auch nicht Gemeinde bauen. Psalm 101, Vers 6, meine Augen, sagt Gott hier, sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. Hier spricht Gott, sagt, er schaut auf die Treuen. Und das ist eine gewaltige Aussage, ja, weil er schaut eben nicht auf die Begabten. Er schaut nicht auf die Fähigen, er schaut nicht auf die Starken, er schaut nicht auf die beeindruckenden Persönlichkeiten. Das alles bedeutet ihm gar nichts. Er guckt nur noch eine einzige Sache und diese eine Sache ist etwas, was für uns alle in Reichweite ist, die Treue. Man kann so neben der Spur sein, wie man will und so durcheinander oder so unbegabt und unfähig, wie es nicht mehr steigerungsfähig ist. Niemand kann dich abhalten zu wählen, ich werde jetzt ein Mensch der Treue. Du kannst nicht sagen, ja, meine Veranlagung verhindert mich das. Meine Sozialisation verhindert das, dass ich jetzt Treue wählen kann. Du bist frei, du kannst Treue wählen. Und kannst sagen, das wird mein Leben die nächsten Jahrzehnte kennzeichnen. Niemand kann dich abhalten, nicht einmal der Teufel. Niemand kann dich abhalten. Und wenn du bei diesem Entschluss bleibst und zu diesem Entschluss noch ein paar Taten hinzufügst, früher oder später, Gott wird auf dich aufmerksam werden. Gott wird beginnen, dir etwas anzuvertrauen. 100% Garantie. Warum? Weil Gott händeringend Menschen sucht. Gott sucht Menschen. Sein Problem ist nicht ein Mangel an Organisation, ein Mangel an Gebäude, ein Mangel an Geld oder an Ideen und Strategien und Ideen, wie man die Welt retten könnte. Er hat keinen Mangel an sowas. Was er sucht, sind Menschen, denen er etwas anvertrauen kann, was von ihm kommt, was vom Himmel kommt. Und hier ist dieses Gesetz. Wer im Irdischen nicht treu ist, im Kleinen nicht treu ist, dem wird Gott nicht das wahre Gut anvertrauen. Er wird es nicht. Da kannst du ihn mit deinen Degrees und Papieren beeindrucken und Mastertitel und was du da erworben hast. Das zählt für Gott alles überhaupt nichts. Das bedeutet ihm gar nichts. Theologische Ausbildung oder irgend so etwas. Gott ist nicht interessiert an so etwas. Gott ist interessiert an einer einzigen Sache und das ist mein Herz. Und auf die Treuen wird er schauen. Und wenn ich in den kleinen Dingen, die Gott mir anvertraut, mich bemühe, treu zu sein, er wird mehr geben. Und er wird dir etwas geben, was vom Himmel kommt. Und da musst du nicht im sogenannten vollzeitlichen Dienst sein. Da musst du nicht irgendwie von irgendjemand ernannt oder berufen oder in eine Position gebracht zu werden. Wenn Gott dir etwas gibt vom Himmel, ja, das wird für sich selber Werbung machen. Ja. David hatte die Salbung für Anbetung. Ja. Wo fing er damit an? In der Wüste bei den Schafen. Und denkst du, die waren so geistig und die konnten Salbung und menschliches Bemühen unterscheiden? Garantiert nicht. So, egal wie die Salbung auf ihm war, seitdem er von den Propheten gesalbt wurde, die Schafe waren völlig unbeeindruckt. Und das hat ihn nicht irritiert und das hat ihm geholfen. Ich mache hier nichts für Menschen, ich mache hier nichts für, kommt das an, ist das gut, wie finden die das, wie viel Applaus, wie viel Anerkennung, wie viel Likes kriege ich. Das hat alles keine Rolle gespielt, er hat es für Gott gemacht und hat nirgendwo versucht, mit dieser Gabe, die ganz offensichtlich Gott ihm gegeben hat, einfach Musik zu machen zur Ehre Gottes, auf der der Heilige Geist surfen kann, das irgendwo zu propagieren. In keinem christlichen Blättchen hat er ein Inserat geschaltet, Lobpreisleiter ohne Anstellung sucht einen neuen Job oder so etwas. Und trotzdem hat Gott ihn dann an den Königshof gebracht. So, das war eine parallele Entwicklung. Saul wurde immer verrückter, die Not wurde immer größer und es brauchte ein vorübergehendes, sagen wir mal, nicht Allheilmittel, aber ein Mittel, um diese Auswüchse irgendwie zu bremsen, bis es soweit war, dass ein neuer König kommen würde. Und der Ausweg wurde gerade in der Wüste trainiert. So, da ist ein König, der immer verrückter wird und da ist ein David, der immer gesalbter wird. Und David kommt an den Hof des Königs. Durch göttliche Arrangements. Eine Gabe macht einem Mann Raum und bringt ihn vor die großen Herren. Und David ist ein Musterbeispiel für diese wunderbare Tatsache. Er hat die Antwort gehabt für diese schlimmen Zustände bei Saul. Und irgendwann war es den Leuten um König Saul zu bunt und die konnten das nicht mehr ertragen, seine Ausfälle und seine Ausbrüche und Zustände. Und sie haben dann dem König gesagt, warum holst du denn nicht jemanden, der gut spielen kann und, sage ich mal in meinen Worten, auf dem die Salbung ist, und der dir da Linderung von dem bösen Geist verschaffen will. Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann kam Punkt 2, wir kennen da einen. So, der erste Teil war nur die Vorbereitung, um das zweite in Position zu bringen. Wir kennen da einen. Ja? Das heißt, irgendwie in der Wüste, Davids Ein-Mann-Anbetungszeiten haben irgendwie im Laufe der Zeit sich herumgesprochen, sogar bis zum Königshof. Irgendwelche Leute sind zufällig vorbeigekommen und waren wahrscheinlich zu Tränen gerührt und haben gesagt, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Erzählen das wieder anderen und sagen, wo ist der, ich muss da auch mal hingehen. Und wahrscheinlich nach einer Weile kamen da Leute einfach dahin und haben gehört, wie der gespielt hat. Und der Ruf hat sich einfach verbreitet. Er hat nichts dazu gemacht, an den Königshof zu kommen. Ja? Und er war die temporäre Antwort auf die Ausbrüche von Sauls. Aber er war auch in Vorbereitung, der zukünftige König zu sein. Das musst du dir mal vorstellen. Der war praktisch einen Meter vom Thron entfernt und der Alte wurde immer wahnsinniger. Der hätte doch mal eine Mitarbeiterbesprechung einrufen können und sagen, Leute, ihr seht, der Alte wird immer verrückter, wie lange wollen wir das noch mitmachen? Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir ihn in die Rente schicken und ich hätte auch schon einen guten Nachfolger. Weil ich habe nämlich eine Prophetie, dass ich mal König werden sollte und das passt eigentlich ganz gut. Und was denkt ihr darüber? Nichts dergleichen. Der stand einen Meter neben Thron und dann wurde er weggejagt. Und es sah so aus, als würde seine Vision sich nie erfüllen. Weil er gejagt wurde wie ein Verbrecher. Aber er blieb dran und hat diesen Lebensstil der Anbetung, ob es ihm schlecht ging oder gut ging, beibehalten. Alle Zeit soll dein Lob in meinem Mund sein. Auch da, wo er verfolgt wurde, wo er zu Unrecht angeklagt wurde, da, wo einfach er nichts mehr verstanden hat und nur noch gelitten hat und gedacht hat, das ist doch alles ungerecht und was wollen die eigentlich von mir, ich habe doch gar nichts gemacht, wo Gott ihm keine Antwort gegeben hat. Er hat gesagt, Gott, ich vertraue dir, ich bete dich an, ich gebe dir die Ehre, ich verstehe das alles nicht und ich habe das Gefühl, hier passiert was total Ungerechtes, aber es ist alles in deiner Hand. Er hat Gott vertraut und Gott angebetet. Er blieb bei dem, was Gott ihm gegeben hat. Und das hat er über Jahre und Jahre durchgezogen und all die Verfolgung und all die Dinge durchstanden. Und wenn ein Mensch erstmal an diesen Punkt kommt, dass er sagt, Gott ist anbetungswürdig und ich bete Gott an, weil Gott Gott ist und nicht, weil es mir gut geht oder weil es mir schlecht geht, das hat damit überhaupt nichts zu tun, dann ist er auf dem Weg zu einer geistlichen Stabilität und wird nicht mehr von seinen Gefühlen hin und her geworfen, sondern er wird beständig werden. Und das ist die Voraussetzung für weitere geistliche Stufen. Das muss als erstes kommen, emotionale Stabilität, dass Gott mit uns rechnen kann. Und David sagt, oh ja hier, Psalm 119, Vers 30, den Weg der Treue habe ich erwählt. So, das ist nicht irgendwie in seinen Genen gewesen. Das kam nicht durch Handauflegung, das kam nicht, als ein treuloser Mensch eines Morgens wacht er auf und denkt, huch, welche Verwandlung, auf einmal bin ich treu geworden, wie konnte das passieren? Nein, er hat das erwählt. Er hat verstanden, so ist das Wesen Gottes und ich will ihn erfreuen und deswegen mache ich mich an dieser Stelle eins mit ihm und wähle die Treue. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir begreifen, welche Freiheit, aber auch welche Verantwortung in dieser Sache liegt, dass wir frei wählen dürfen. Wir sind freie Wesen, wir können wählen, gut oder böse, rein oder unrein, Stolz oder Demut, Gerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit, Treue oder Rebellion, wir können das wählen. Und die aus den Nationen, die Gott gerufen hat, Jesaja 56, Vers 4, um seinen Namen zu lieben, um ihn zu dienen und seinen Namen zu lieben, was tun die? Die wählen, woran er gefallen hat. Jesaja 56, Vers 4, sie wählen, woran er gefallen hat. Genau das hat David gemacht. Und das war der Startpunkt einer wunderbaren Entwicklung, die dann zur Erfüllung dieser großartigen Prophetien geführt hat, die Gott schon Jahrhunderte vorher über Israel gegeben hat, dass es ein starkes und siegreiches und mächtiges, überwindendes Königreich sein wird und dass es herrschen wird über die Feinde ringsum. All das, was Gott schon prophezeit hat in 5. Mose 28, wurde zum ersten Mal in der ganzen Fülle erfüllt unter der Herrschaft Davids. Und David, denke, das weißt du schon, ist im Alten Testament ein Typus für Jesus. Genauso wie Josef auch ein Typus für Jesus ist. Ja? David geboren in Bethlehem, ja? Genau wie Jesus. Ja? Und die endgültige Erfüllung der Verheißung Gottes für sein Volk werden sich dann ereignen, wenn König Jesus auf dem Thron ist. Und im Alten Testament haben wir David auf dem Thron und zum ersten Mal erfüllen sich diese Verheißung aus 5. Mose 28, wo Gott in ganzer Breite den Segen beschreibt, in allen Einzelheiten des Lebens, der Arbeit, der Finanzen, der Kinder, des nationalen Friedens, in jeder Hinsicht Segen, Segen, Segen. Das ist, was Gott vorhat und es wurde erfüllt durch David. So was für eine Entwicklung von einem missachteten Hirtenjunge. Ja? Was hat das mit ihm gemacht? Ja, da kommt der Prophet nach Hause. Der kam nicht jede Woche vorbei. Das war ein Riesenereignis. Der kam und es gab ein Opferfest. Und David war der Einzige, der nicht eingeladen war. das spricht Bände, welche Position er hatte. Da dachte ich, ach, der kleine David, der versteht noch nichts. Der ist gerade richtig bei den Schafen aufgehoben. Der muss doch hier nicht dabei sein, wenn der Prophet irgendwie kommen muss. Völlig verachtet. Ein Nobody. Ja. Und doch war er es, der Erwählte war. So, das hat schon eine Vorgeschichte in seinem Herzen, in seiner Beziehung zum Herrn. Ja. Und dann ging er durch diese Stufen durch. Anbeter, Krieger, König. Und das sind unsere Stufen. Anbeter, Krieger, König. Das ist der Weg zum Thron, zur Herrschaft. Ja. David war ein Anbeter. Jesus sagt, der Vater sucht solche, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten, bedeutet auch, ich habe mich entschieden, es gibt keine Situationen in meinem Leben, denen ich erlauben werde, mich davon abzuhalten, Gott zu preisen. Damit beginnt Sieg über die Achterbahn der Seele. Mit dieser Entscheidung. Ich habe mich entschieden, dass es keine Umstände in meinem Leben mehr gibt, die mich abhalten werden, Gott zu preisen. Das sagt sich so leicht. Und wir lesen das, ich habe ein Gelübde gemacht, Gott alle Zeit zu loben. Das hört sich alles so einfach an und so wunderbar. Aber jeder von uns, der das schon gemacht hat, weiß, was das bedeutet. In meinen ersten Jahren als Christ hatte eine kleine Gruppe von Menschen, die ich gelehrt hatte, ganz kleine Gruppe. Und die einzige Botschaft, die ich hatte, war Siegeskraft im Lobgesang. Ja, wir loben Gott, die Gegenwart Gottes manifestiert sich und wir haben Sieg in Jesus, Sieg durch Loben. Malachi Rodas sagt alle Zeit Dank und solche Geschichten. Das war die einzige Botschaft, die ich hatte. Ja. Und die Leute haben das gemocht. Und dann kam meine Schwester und hat gesagt, du hast wirklich eine gesalbte Botschaft. Ich dachte, die hat Unterscheidung. Ja. Aber jetzt fehlt dir noch eins, sagt sie. Ich denke, was soll mir jetzt noch fehlen? Ich habe nur eine gesalbte Botschaft, dass du lebst, was du predigst. Das ging rein wie ein Messer. Ich dachte, ja, sage mal, was erlaubt die sich? Natürlich lebe ich das, was ich predige. Deswegen predige ich das da. Ist ja wohl klar. Also bin ich ein Heuchler oder was? Aber dann, Gott in seiner Weisheit, hat ein paar Dinge arrangiert. Und auf einmal brach eine kleine, ganz kleine, bescheidene, aber schon ausreichende Verfolgung gegen mich auf. Weil ich nämlich kleine Baptistenkinds in die Taufe in den Heiligen Geist geführt habe. Erst sie zur Bekehrung gebracht habe, die angeblich alle schon Christen sind, die waren alle schon getauft. Das war Konfirmationsersatz. Und dann habe ich die zum Herrn geführt und habe für die gebetet, Hände aufgelegt und dann fing die an, in Zungen zu sprechen. Und ich kannte damals nichts. Ich war damals 3 Jahre Christ. Ich hatte keinen Plan, keine Ahnung. Ich dachte, die Eltern fallen mir alle um den Hals und küssen mich. Ja? Weil jetzt ihre Kinder geistig sind, weil die jetzt in neuen Zungen sprechen. Ja? Und die sind dann nach Hause. Papa, Mami, hör mal. Und haben mir was in Zungen vorgebetet. Oh, lieber Himmel. Das muss ja sofort unterbunden werden. Und dann gab es eine Elterninitiative, rettet unsere Kinder vor dem Jugendverführer. Und dann wurde es richtig heftig. Und das war das erste Mal, dass ich erlebte, dass Christen gegen Christen aufstehen und Lügen erzählen, Gerüchte verbreiten und böse werden und hässliche Dinge tun. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich tue doch nur, was die Bibel sagt. Und das sind doch meine Brüder und Schwestern, die haben doch dieselbe Bibel. Wo ist denn unser Problem überhaupt? Ich habe überhaupt nichts verstanden, was da los war. Aber es war schrecklich. Und ich fühlte mich so ungerecht behandelt und ich war so down, ich war so verzweifelt und es tat so weh und ich war so frustriert und, was ich nicht wusste, wütend. Und ich war wirklich am Boden zerschmettert und ich dachte, ich bin am Ende irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, das ist so ein Druck, so eine Last und ich brauche irgendwie einen Rat. Und dann fiel mir eine Schwester ein, nicht die, die gesagt hat, dass ich jetzt noch das lernen muss, zu predigen, was ich, zu leben, was ich predige. Nee, zu der wollte ich nicht. Die wurde aber hinterher noch eine wertvolle geistliche Unterstützung in meinem geistlichen Werdegang. Aber ich ging zu einer anderen, von der ich dachte, die ist barmherzig. Und mit barmherzig dachte ich, die sagt, ach du Armer, nee, das ist aber auch wirklich schlimm, was die mit dir machen und das tut mir aber so leid und komm, ich drück dich mal oder so irgendwie, ja. Und ich bin zu der hingegangen und habe ihr erzählt, was die Leute alle machen. Habe nur die Wahrheit erzählt, nur was da passiert und wie die alles verdrehen und was die mir für Dinge unterstellen und falsche Zeugen. Und also das war wirklich, wirklich krass. Ja? Und ich dachte, die wird mich verstehen. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Habe ich gesagt, was soll ich nur tun? Und die war eine von meinen eifrigen Zuhörern von meinen Botschaften, Siegeskraft im Lobgesang. Ja? Und sie sagt, ich weiß, was du jetzt tun sollst. Jetzt sollst du Gott preisen. Ich hätte die würgen können. Ich dachte, wie kann man nur so herzlos sein? Ich bin hier das Opfer, mir geht es Hundeelend, sieht denn das keiner? Und statt dass ich Trost kriege, jetzt legt sie noch so eine schwere Last auf mich und sagt, weißt du, jetzt ist der Moment, wo du tun sollst, was du immer gepredigt hast. Es gibt keine Situation, die dich abhält, Gott zu loben. Jetzt ist die Stunde, wo du das tun kannst. Und das war verrückt. Ich wusste, die hat recht. Und in meinem Herzen hat gesagt, nee, das könnt ihr von mir nicht erwarten. Nach all dieser ungerechten Behandlung, jetzt soll ich auch noch preisen. Und da wurde mir erstmal bewusst, wie viel Rebellion und Wut da war. Nicht nur verletzt sein. Verletzt sein ist eine Sache. Niemand ist schuldig, wenn er verletzt ist. Aber wenn wir reagieren mit Rache, mit Wut, mit Aufbegehren, dann ist das eine andere Geschichte. Dann werden wir nämlich schuldig. Und die war clever. Die hat nicht mit mir argumentiert. Die hat mir gesagt, du weißt, dass was dran ist. Und die ging auf die Knie, hob ihre Hände und fing an, Gott für seine Güte zu preisen. Und ich wusste ganz genau, was die von mir wollte. Und ich wusste ganz genau, was Gott von mir wollte. Und ich habe gesagt, nee. Nach all dem, was mir hier angetan wurde, jetzt soll ich auch noch dankbar sein? Das ist ja wohl der Gipfel. Das ist der Hohn. Und ich habe geschielt nach der Tür. Da war die Wohnzimmertür offen, der Flur. Und ich dachte, lass die preisen, ich schleiche einfach aus dem Zimmer und verlasse das Haus und gut ist es. Und dann habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Du hast das gepredigt, das ist die Wahrheit, das ist die Bibel. Du hast gesagt, du willst auch so leben, jetzt ist die Gelegenheit und jetzt willst du verschwinden. Das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, was werde ich dann beim nächsten Treffen predigen, wenn ich jetzt mich aus dem Staub mache? Ich hatte ja nur eine Botschaft, Siegeskraft im Lob gesagt. Was soll ich denn dann predigen? Ja? Und das war ein Kampf in mir. Ich wusste, das ist die Wahrheit. Ich wusste, sie will es, das Wort will es, Gott will es. Und alles in mir hat gesagt, ne, das nicht. Das ist mir einfach zu schäbig. So werde ich behandelt und jetzt soll ich auch noch preisen. Und ich habe lange überlegt und irgendwann, dank sei Gott, hat das Wort gewonnen und ich habe verstanden, es gibt keinen Ausweg. Was soll ich denn dann machen? Ich fühle mich gerufen, das Wort zu predigen. Was soll ich denn dann noch predigen? Und ich habe gewusst, ich muss das tun. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, aber das war so schwer für mich. Ich bin auf die Knie gegangen, ich habe meine Hände gehoben und ich fing an, Gott zu preisen. Aber ich kann dir sagen, das war nicht das große Halleluja. Wirklich nicht. Das kam so mit zittriger, brüchiger Stimme und das war noch so ein Mischmasch von meinen Worten und meinen guten Absichten kombiniert mit Rebellion und Wut und Enttäuschung. Das war alles andere als akzeptabel oder begeisternd oder irgendwas. Es war einfach jämmerlich. Aber ich sage, Gott, du hast recht. Du verdienst es, egal wie es mir geht. Du verdienst, dass ich dich jetzt anbete. Du verdienst das. Du bist es wert, du bist dasselbe. Das hat mit meinen Umständen und mit Ungerechtigkeiten, die du mir jetzt zumutest, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und rückblickend, nicht in der Situation, aber später zurückblickend, habe ich gewusst, das war ein Meilenstein auf der Entwicklung in meinem geistlichen Dienst. Wenn ich da gekniffen hätte und dann bei anderen Gelegenheiten, die ähnlich gestrickt waren, wieder gekniffen hätte, würde ich heute hier nicht stehen können. Ein paar Monate später gab es wieder so eine Situation, aber diese kostbare Schwester war nicht mehr da oder nicht in Reichweite. Und ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet, weil alles wieder so schrecklich war. Und ich sage, Herr, was soll ich bloß machen? Und in meinem Herzen, er sagt, preise mich. Und ich sage, wie? Sing mir ein Lied. Ich habe gesagt, mir fällt keins ein. Ja? Unsere Seele ist rebellisch und störrisch wie ein kleines Kind. Genauso ist unsere Seele. Habe ich gesagt, mir fällt keins ein. Und der Herr sagt, sing mir, die Güte des Herrn hat kein Ende. Das war damals ein bekannter Schlager. Und dann habe ich mit alles andere als überzeugender, siegreicher Stimme gesungen, die Güte des Herrn hat kein Ende. Und als ich durch war, war das so wie, okay, da hast du es. Und in meinem Herzen, er sagt, sing nochmal. Und da war niemand da, der mich kontrolliert hätte oder vor dem ich irgendwie ja, hätte fliehen müssen oder so. Ich hätte einfach für mich sagen müssen, nee, ist fertig jetzt. Aber ich wusste, das ist Gott, der mich hier erzieht. Und dann habe ich gelernt, das wahrzumachen, dieses Gelübde. Alle Tage soll mein Lob auf meinem Munde sein. Alle Tage. Und das war ein wichtiger Schritt hinein in die Dinge Gottes, die Gott für mich vorhatte. Und niemand hat das gesehen, niemand war dabei, niemand kann das überwachen, niemand kann mich überführen oder mir irgendwas sagen oder so. Ganz alleine, nur der Herr und ich. Aber diese Momente, die bei dir vielleicht ganz anders aussehen, sind extrem wichtig in deiner Entwicklung für Gott. Extrem wichtig. Und Gott will, dass wir zuallererst in der Anbetung, in der Dankbarkeit wirklich ihm Treue erweisen. Da fängt es an. Da fängt es an. Ich sage immer wieder, Gemeindeleitungen oder wenn ich mit Pastoren zu tun habe, lass nie jemand ins Anbetungsteam, der nicht zu Hause ein Anbeter ist. Mach das ja nicht. Nur weil der gut Instrument spielen kann. Mach das nicht. Check sein Leben, check, was seine Gesinnung und was macht er zu Hause. Das ist so wichtig, im Verborgenen. Gott schaut in das Verborgene, da wo niemand sonst sieht. Und da entscheidet sich, ob du mehr bekommst, ob dein Radius, dein Einflussbereich, ob der wächst oder nicht. Da entscheidet sich das im Verborgenen. Und dann später hat der Herr die Gnade geschenkt, nachdem ich da meine wunderbare Frau noch aus dieser Gemeinde herausgeheiratet habe, dann zusammen mit ihr die Gemeinde zu verlassen und in eine neue Gemeinde zu gehen, die da gerade begonnen hat und die am Entstehen war. Und das war eine neue Dimension. Weil zum ersten Mal habe ich gesehen, dass Älteste Männer sind, die ein Interesse daran haben, dass Menschen geistlich aufwachsen, dass Menschen in ihre Berufung kommen. Vorher mein Verständnis in der Baptistengemeinde als Älteste, das waren die Kellner beim Abendmahl. Weil die hat man nie gesehen, aber wenn Abendmahl war, einmal im Monat traten die in Erscheinung und die hatten so ein ganz steinernes Gesicht und haben den Arm so steif abgewinkelt und da lag so ein weißes Handtuch über den Arm. Und dann liefen die durch die Reihen und haben da irgendwie das Abendmahl dann gefeiert. Und weil die im schwarzen Anzug waren und mit diesem weißen Handtuch oder Tuch oder was auch so, die machten auf mich diesen Eindruck wie Kellner beim Abendmahl halt. Und das waren alles, was ich wusste. Älteste, das sind Kellner beim Abendmahl. Jetzt in der neuen Gemeinde, auf einmal, die haben Interesse an den Menschen gehabt. Die haben gesagt, hey, die Hand des Herrn ist auf diesen Menschen, wir wollen die entwickeln, wir wollen den freisetzen, wir wollen beten, dass der seinen Weg findet, dass er in einen Dienst kommt, dass Gott ihn gebrauchen kann, dass etwas vom Himmel auf ihn kommt. Das war das Interesse dieser Ältesten. Ich habe gesagt, wow, völlig neues Bild von Gemeinde. Ja. Und Und dann habe ich so gedacht, wunderbare Gemeinde, aber was uns hier fehlt, ist so ein Kurs für die Neubekehrten, damit sie schnell die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums irgendwie verstehen können und wissen, wo es lang geht. Und das fehlt in der Gemeinde. Und habe gedacht, dafür bete ich jetzt. Und dann habe ich eine Weile für das gebetet, dass Gott diesen Kurs, diese Folge von Lektionen da irgendwie etabliert in der Gemeinde. Und nach einer Weile von Beten habe ich gedacht, Mensch, Beten ist nicht genug. Man könnte sich hier schon mal dran setzen und einfach Material sammeln und Ideen sammeln und irgendwie so eine Art Konzept erstellen, wenn dann der Mann kommt, der das Seminar macht. Vielleicht kann der meine Notizen gebrauchen, vielleicht bringt ihm das irgendwas. Dann habe ich ein Konzept ausgearbeitet, ich weiß nicht, wie viele Monate ich dran gesessen habe, es hat Monate gedauert. Und habe ein Konzept gemacht, was wäre wichtig, den Neubekehrten am Anfang beizubringen. Und habe ein komplettes Ding aufgestellt und geschrieben, damals noch alles ohne Computer, alles per Hand und so, ja. Also richtig Arbeit. Und ich weiß nicht, wie viele Tage, aber es waren nicht viele Tage, wo das Konzept fertig in meinem Schreibtisch war, kommt einer der Ältesten zu mir und sagt, wir haben uns überlegt und wir denken, wir brauchen ein Seminar für Neubekehrte. Ich dachte, Halleluja, meine Ältesten, die hören den Herrn, wunderbar. Ja? Und dann haben sie gesagt, und wir denken, du sollst es machen. Ich dachte, Hilfe. Aber ich war vorbereitet, das Konzept war fix und fertig. Es waren Tage vergangen, seitdem das Konzept fertig war. Und ich hatte vorher eine Entscheidung getroffen. Oh, das habe ich noch vergessen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, als ich gesehen habe, das sind Männer, die sind an meinem geistlichen Fortkommen interessiert. Nicht Mitarbeiter zu haben. Nicht irgendwie Leute, die ihre Vision erfüllen, sondern die wirklich sehen wollen, dass Gott zum Zuge kommt in meinem Leben. Das ist was völlig anderes. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Und die ging so, ich werde diesen Ältesten sagen, dass ich mich ihnen komplett unterstelle und alles tun werde, was die von mir verlangen, solange sie sagen können, das hat Gott ihnen gesagt und solange das in Übereinstimmung mit den Werten und den Inhalten des Wortes Gottes ist. Und das habe ich mir nicht leicht gemacht, weil mir schossen eine Menge Dinge durch den Kopf, die sie vielleicht mich fragen könnten, vor denen ich riesen Angst hatte. Riesenangst. Ja, ich habe es am Anfang erwähnt. Also eins meiner Grundprobleme war Menschenfurcht. Das war eins meiner größten Probleme. Und ich habe dann an dieses und an jenes und an das gedacht. Wenn die das von mir verlangen, ich werde sterben. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist Bibel, das ist gut, das ist gesund, Unterordnung. Die wissen mehr vom Herrn als ich. So, ich gebe mich vorbehaltlos in ihre Hand, solange sie sagen können, Gott hat ihnen das gesagt und es ist im Einklang mit der Bibel. Und dann haben die Dinge von mir gewollt. Eins nach dem anderen stand auf der Liste von meinen Dingen, die ich gefürchtet habe, wie den Tod. Als wenn die meine Liste gekannt hätten. Die Liste wurde abgearbeitet, von oben bis unten. Alle möglichen Dinge, zum Beispiel so harmlose Sachen, was ich weiß, das kann jeder von euch, aber für mich war das ein Sterben. Einleitung machen zum Gottesdienst. Die Leute einfach nur nett und harmlos begrüßen und irgendwas Schönes am Anfang sagen, ohne zu predigen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das kann ich nicht. Das ist unmöglich. Das ist gegen meine Natur. Das kann man nicht von mir verlangen. Ich werde sterben. Ich werde zusammenbrechen, ohnmächtig werden oder irgendetwas Schlimmes wird passieren. Und alle diese Dinge von meiner, die habe ich nicht mehr aufgeschrieben. War eine gedankliche Liste. Die muss man sich nicht aufschreiben. Die hat man parat. Ja? Eins nach dem anderen haben die von mir erwartet oder mich gebeten, das zu tun. Dann habe ich gedacht, du musst das jetzt machen, sondern wir haben gedacht, das wäre eine gute Idee, du würdest jetzt mal beim nächsten Gebetsabend vor ein paar hundert Leuten hier, du würdest jetzt mal eine Viertelstunde predigen. Ich dachte, Hilfe, Hilfe. Und es gab viele Male die Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich schleppe mich mit letzter Kraft zum Ort der Hinrichtung. Und habe gedacht, wenn jetzt der Herr nicht da ist, wenn der Herr nicht Gnade schenkt, wird das eine gewaltige Katastrophe werden und alle werden sehen, was für eine Fehlbesetzung ich bin und werden sagen, danke, das haben wir jetzt probiert mit dem und ist gut jetzt, der hat es gut gemeint, aber wir nehmen doch lieber einen anderen, so ungefähr. Ja. dann eins von diesen Dingen war das Seminar, das Grundlagenseminar. Und in einem, ich glaube beim zweiten oder dritten Mal, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, als ich das gemacht habe, dieses Seminar, da waren vielleicht 10, 15 Neubekehrte oder so, und ich hielt mein Seminar. Mitten beim Lehren hatte ich das Gefühl, wie wenn der Himmel aufgeht, ohne dass ich was gesehen habe, aber ich hatte das Gefühl, und etwas vom Himmel kommt auf mich herab. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe ein paar Wochen gebraucht, herauszufinden, es ist die Salbung zu lehren. Eine übernatürliche Begabung vom Himmel, die nichts mit Persönlichkeit, mit Lernen oder Homiletik-Seminare oder Rhetorik oder irgendwas zu tun hat, sondern eine göttliche Befähigung, Wahrheiten auszubreiten, zu erklären, in ihrem Zusammenhang zu zeigen und von Wahrheit zu Wahrheit voranzuschreiten. Und von dieser Salbung lebe ich jetzt seit Jahrzehnten. So, Gott gibt etwas, die Gabe macht einem Mann Raum und bringt ihn vor große Herren. So, du kannst in irgendeinem Beruf sein, das ist nicht dein wirkliches Ding. Dein wirkliches Ding ist, Botschafter im Reich Gottes zu sein und für Gott zu stehen und Zeuge zu sein für seine Wahrheit und für seine Güte und für seine Barmherzigkeit. Damit du nicht denkst, dass das irgendwas mit vollzeitlichen Dienst zu tun hat, erzähle ich dir von einer ganz anderen Person, wie eine Hausfrau. Ohne irgendeine Organisation und ohne Finanzen und ohne Rückhalt und ohne irgendetwas, eine einzelne Hausfrau, die aber beten konnte, eine Nation berührt hat. Möchtest du so eine Geschichte hören? Danke, hätte es auch sonst erzählt. Das ist eine Frau, die ich sehr geschätzt habe, die wirklich klar war, die beten konnte. Und ich weiß nicht den Anfang, aber Gott hat ihr aufs Herz gelegt, ein Land weit weg, in dem sie nie gewesen ist, von dem sie keine Ahnung hatte bis dahin. Und dieses Land hieß Madagaskar. Und sie bekam von Gott eine Bürde für Madagaskar. Und sie fing an zu beten. Und sie wurde immer heftiger und immer intensiver und immer kühner. Und ich glaube, sie hat dann auch gebetet. So wie dieser eine Mann Gottes, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe, hat er gebetet. Ja? Und Gott hat gesehen, der meint das ernst. Ja? Und dann hat Gott ihm lieber Schottland gegeben, ja? Ehe da was passiert. Ja, und diese Frau, die war wirklich Power. Ja. Und aus ihrem Fürbitte für Madagaskar, ein Land, wo sie nie war, was auf der anderen Halbkugel ist, unten ganz neben Afrika, ist ein Dienst entstanden, ohne irgendein menschliches Zutun, das wirklich die Nation berührt hat. Und weißt du, wie Gott das gemacht hat? Sie hat mitbekommen, dass Madagaskar, war sehr stark im kommunistisch-sozialistischen Einfluss und die reichsten Familien des Landes, die einflussreichsten Familien, haben ihre Söhne und Töchter nach Moskau geschickt zum Studieren. Und Moskau hat die alle eingeladen, bezahlt, kannst dir vorstellen, warum. Ja? So, da war die Creme de la Creme von Madagaskar, die war in Moskau am Studieren. Und diese Studenten haben den Wunsch gehabt, wenn sie schon einmal da oben sind, sie möchten einmal im Leben den Westen sehen. Und damals, das war die Mauer noch, wo fängt der Westen an? Von Moskau aus gesehen, Berlin, Bahnhof Zoo. Da kamen die Züge von Moskau an. Dann hat die sich den Fahrplan hergeholt und hat geguckt, wenn Semesterferien waren, wann die Züge von Moskau kamen. Dann hat er sich auf den Bahnsteig gestellt und geguckt, in Madagaskar kann man erkennen, das ist eine wunderbare Mischung zwischen Polynesier und Schwarzafrikanern, eine ganz interessante Mischung, sehr schöne Menschen. Und sie hat sich auf den Bahnsteig gestellt, wenn der Zug kam mit den Leuten aus Moskau und dann hat sie ein paar Brocken Französisch gelernt und hat die angesprochen. Na, meine Süßen, habt ihr nichts zu schlafen, kommt mit nach Hause, ich biete euch ein Bett an, da könnt ihr übernachten und hat die nach Hause eingeladen. Der Herr hat ihr sogar extra ein Haus gegeben, damit sie wie ein Gästebetrieb haben konnte. Und im Laufe der Jahre 50, 60 madagassische Studenten aus der High Society von Madagaskar haben sich bekehrt, wurden geistgetauft und wurden dort für eine Weile von ihr trainiert im Worte Gottes. Und die sind wieder zurückgegangen. Ich weiß von einem, der ist Minister geworden. Also die sind in Top-Positionen gekommen. Ja. Und da sind so viele fantastische Dinge damals passiert. Also das war wie eine ganze Welle, das ging immer weiter. Ja, die Frau vom Geheimdienst war krebskrank und wollte sich in Paris operieren lassen. Und auf dem Weg von Madagaskar dachte sie, da kann sie noch ihre Tochter besuchen in Berlin. Ja, dann ist sie da über Berlin dann gefahren und dann ist sie in Berlin geheilt worden. Die ist nie nach Paris geflogen. Die wurde geheilt, die war die Frau vom Geheimdienstchef. Ja? Ich selber durfte die Hochzeit machen von der Tochter des Vizepräsidenten. Also das war der zweite Mann im Staat, der an der Tafel direkt neben dem Präsidenten sitzen durfte. Dessen Tochter durfte ich verheiraten und er war da und hat meine Predigt gehört. Und ich habe hinterher mich mit ihm unterhalten und habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, das war die Zeit des Umbruchs, als die Mauer gefallen war. Ich sage, das ist, was jetzt alles passiert, Kommunismus ist am Ende, das hat keine Zukunft. Und jetzt muss man auf christliche Werte setzen. Und er hat sich das alles angehört, hat nicht viel gesagt. Aber dann ist ja was Interessantes passiert. Ich weiß nicht, ob das mit dem Gespräch zusammenhängt, spielt auch keine Rolle. Neben den Studenten in Moskau gab es auch die persönliche Leibgarde des Präsidenten, die in Ost-Berlin von der Stasi ausgebildet wurde, um noch besser den Präsidenten zu schützen. Da war die Mauer schon gefallen. So Sonntagabends zum Gottesdienst kamen die alle rüber. Und waren bei uns im Gottesdienst und haben da teilgenommen, wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Und irgendwann war ihre Ausbildungszeit zu Ende. Und dann kamen sie und haben gesagt, wir müssen jetzt wieder zurück nach Madagaskar. Wir möchten, dass ihr uns segnet. Und haben gesagt, ja, wir segnen gerne. Und wir segnen, wir legen Hände auf und wir glauben, dass sie abgesondert sind für Gott. Und wir haben ein mächtiges Gebet gebetet vor der ganzen Gemeinde für diese 7, 8 junge Männer dort, dass der Herr sie gewaltig gebrauchen möge. Was dann passiert ist, hat unsere Vorstellung überschritten. Dann kam die Wendezeit auch in Madagaskar und zum ersten Mal sollten freie Wahlen kommen. Und der Präsident hat sich besonnen, dass es ja viele Katholiken im Land gibt. Also muss er was machen, um diese Katholiken zu gewinnen oder irgendwie günstig zu stimmen. Dann hat er sich ausgedacht, weil er nicht so genau wusste, was ist Katholizismus und was ist Bibel. Er wusste da alle nicht so Bescheid. Er hat sich ausgedacht, es braucht christliches Radio. So hat er einen hohen Offizier von der Armee gerufen und hat gesagt, ab sofort macht ihr christliches Radio. Und er hat gesagt, ich bin kein Christ, ich habe keine Ahnung, was ist christliches Radio, wie soll das funktionieren, was macht man denn da und worum geht es denn da? Er sagt, ist mir egal, du machst christliches Radio. Der hat sich erinnert, da sind diese Jungs von der Leibgarde, die sind Christen, hat die hergeholt und hat gesagt, ihr macht ab sofort christliches Radio. Und auf Staatskosten haben die christliches Radio gemacht und ganz viele Seminare und Botschaften von mir übersetzt auf Madagaskar im ganzen Land ausgestrahlt, auf Staatskosten. Und alles mit einer kleinen Frau, die betet, die sagt, Gott, gib mir Madagaskar. Ohne Geld, ohne Organisation, ohne dass die irgendjemand kennt, gar nichts, ganz alleine, eine einzige Frau, setzt so eine Lawine in Gang. Das ist Gott. Wir denken, wenn Gott was tun will, der braucht eine große Organisation. Nein, der braucht ein großes Herz, weiter nichts. Menschen, die sagen, Gott, mach mit mir, was du willst, aber mach was mit mir. Gebrauche mein kleines Leben. Ich will nicht einfach nur das stumpfsinnige Zeug tun, was alle anderen tun. Ich will einen Unterschied machen. Und Gott hört so ein Gebet. Gott hört so ein Gebet. So, um das geht es mir. Dass wir in dem Kleinen, was Gott uns gegeben hat, treu sind, dass wir uns hingeben. Und ganz, ganz wichtig, dass wir ganz unten anfangen. Treue ist dann echt, wenn sie sich auch ausdrückt in Dienst an Menschen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wenn du 5. Buch Mose liest, oder überhaupt Mose liest, lange bevor Mose tot ist, weißt du schon, wer sein Nachfolger ist. Josua wich nicht von seiner Seite, war im Zelt die ganze Zeit bei ihm. Du weißt schon, Josua wird der Nachfolger. Ja? Elisa wurde der Nachfolger von Elia. Warum? Weil er dran blieb, weil er ihm gedient hat. In praktischen Dingen des Lebens hat er ihm gedient. Und die Salbung ist auf ihn gekommen und er kam in diesen Dienst hinein. Ja? Was sagt Paulus über seinen geistlichen Sohn Timotheus? Ja? Wie ein Kind dem Vater hat er mir gedient am Evangelium. Das war Timotheus. Und am Ende siehst du in den Briefen, 1. und 2. Timotheus, Paulus schickt ihn in apostolischer Vollmacht. Dinge zu tun, die normalerweise er tun würde. Älteste ermahnen und so weiter. Ordnung bringen in die Gemeinde. Und Paulus kann seinen Sohn schicken in dieser Salbung. Ja? Und Leute denken, ja, Salbung will ich auch haben. Ja? Aber sie verstehen nicht, dass das etwas mit einer jahrelangen Hingabe und Dienen zu tun hat. Ja? Die kommen dann und sagen, leg mir die Hände auf, ich will auch deine Salbung haben. Ja, aber möchtest du den Preis bezahlen? Das ist der Punkt. Und heute junge Leute studieren nicht das Wort, die hören auf irgendwelche Gerüchte, die gehen auf Friedhöfe und legen sich auf die Gräber von verstorbenen Heiligen und denken, da könnten sie die Salbung abzapfen. Und lauter so ein Quatsch. Hat ihnen niemand erzählt, dass es mit Treue und mit Hingabe und mit Fleiß über Jahre und Jahre zu tun hat? Dass sie denken, da ist eine Abkürzung, da gehe ich jetzt zum Zinzendorf und lege mich aufs Glatt, auf Grab und da hole ich jetzt die Salbung vom Zinzendorf. Ich bitte dich, was für ein Verständnis ist denn das? Wann zum letzten Mal in die Bibel geguckt? Ja, wenn ihr noch nie von sowas gehört habt, dann vergesst es gleich wieder, ist auch gut. Kein Problem. Gott schaut in das Verborgene. Und da schaut er, was wir da machen. Paulus sagt, Gott sei Dank, der mir Kraft gegeben hat, mich treu erachtet hat und ihn in Dienst gestellt hat. Achte auf die Reihenfolge. Kraft gegeben, treu erachtet und in den Dienst gestellt. Das ist die Reihenfolge. Aber das Wichtigste in der Sache fehlt. Kraft gegeben, die er genutzt hat für was? Um sich treu zu erzeigen. Gott hält niemanden im Glauben für treu. Verstehst du? Also der ist völlig treulos, aber Gott sagt, im Glauben sehe ich ihn schon treu, okay, der ist treu. Wenn Gott sagt, jemand ist treu, dann siehst du in seinem Leben, der ist treu. Das ist nicht eine Sache, ich nehme das mal so an oder projiziere schon seine Zukunft in die Gegenwart oder so etwas. So die Reihenfolge ist, Gott hat ihm Kraft gegeben, die Kraft hat er genutzt, sich treu zu erweisen und deswegen hat Gott ihn treu erachtet und in den Dienst gestellt. Das heißt auf einmal 4 Punkte. Und der Wichtigste wurde weggelassen. Manchmal redet Gott durch Dinge, die er weglässt. Ich könnte noch andere Bibelstellen zeigen, wo auch dieses Prinzip angewandt wird, dass Gott betont durch Weglassen. Ganz interessant. Und das ist die Reihenfolge für uns alle. Gott hat uns Kraft gegeben, den Heiligen Geist. Was machst du jetzt damit? Benutzt du die Kraft des Heiligen Geistes, kleine Kraft, zugegeben. Benutzt du die, um Ordnung in deine Gedanken und deine Fantasien und deine Wünsche zu bringen? Oder benutzt du die, um noch entspannter Tatort anzuschauen? Und Schlimmeres. Was machst du mit der Salbung? Was machst du damit? Benutzt du die, um jetzt kleine Gehorsamschritte zu gehen, die niemand sieht, die niemand applaudiert, von denen niemand was weiß, von denen du nie hier vorne Zeugnis geben kannst? Weil alle sagen, pff, so what, machen wir doch alle, ist doch normal. Was willst denn du überhaupt? Kraft gegeben und dann sich treu erweisen, lange bevor irgendeiner dich fragt um irgendetwas, lange bevor du eine Gabe vom Himmel bekommst. Ihr Lieben, das Reich Gottes ist übernatürlich. Und es wird mit übernatürlicher Kraft gebaut. Für den Kinderdienst brauchst du eine Salbung. Fürs Büro brauchst du eine Salbung. Für Lehre, für Predigt, für Lobpreis, für Organisation, für Seelsorge, für Beratung, für Fürbitte. Du brauchst eine Salbung. Ohne Salbung wird das Reich Gottes nicht gebaut. Und die Salbung kann man nicht kaufen, die kann man sich nicht erwerben, die kann man sich nicht irgendwie erschleichen. Die kommt entweder von Gott oder sie kommt nicht. Und sie kommt dann von Gott, wenn ich mich qualifiziere, wenn ich Zeichen setze, die nicht übersehen werden können im Himmel, ich meine das ernst, dann kommt die Salbung. Denke mal, ich gehe nochmal zurück zu diesem ersten Ding. Mit meinem kleinen Seminar für Neubekehrte, ohne dass ich irgendetwas dafür getan habe oder mich bemüht habe oder das in Gang gesetzt habe. Dieses Ding wurde übersetzt auf Tschechisch, Rumänisch, Ungarisch, Bulgarisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch habe ich schon gesagt, Madagassisch, Albanisch, Serbokroatisch, Spanisch, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Leute kamen und haben gesagt, hey, du hast dieses, ach Englisch auch noch, du hast doch dieses Ding, wir wollen das gerne rausbringen, wir möchten das übersetzen, wir wollen das unter die Leute bringen. Und das fing alles an mit der Idee, ich sammle mal ein bisschen Material und wenn der kommt, der das Seminar macht, ich gebe ihm das und da kann er was mit anfangen. So viele Male gibt Gott uns kleine Gedanken, die sind so unscheinbar und die sind so klein, aber sie sind doch von Gott. Und entweder wir greifen sie auf oder wir sagen, ach, was soll denn das schon wieder? Und so viele Gedanken sterben ab und werden nie ein lebendiges Projekt, weil wir zu klein von uns denken, weil wir nicht im Geist leben, weil wir nicht mitkriegen, das ist der Heilige Geist, der redet nicht mit großem Brimborium und der Engel des Herrn steht neben deinem Bett und das Zimmer ist taghell erleuchtet in der Nacht und dann bing, rührt er dich an und sagt, so spricht er, das sollst du jetzt tun. Nein, das sind ganz kleine, harmlose Dinge, die so harmlos sind, dass du dich schnell beiseite tun kannst, da habe ich keine Zeit für, das machen bestimmt schon andere, das ist nicht wichtig, das brauche ich nicht. Auf diese Dinge einzugehen, ist der Schlüssel zum Wachstum. Ganz kleine Dinge, du bist am Beten und auf einmal kommt dir eine bestimmte Person, an die du schon seit Jahren nicht mehr gedacht hast und denkst, ich sollte den mal anrufen. Ach na ja, nee, mach es und du wirst Wunder erleben. Dass du jetzt anrufst, dich schickt der Himmel. Solche Dinge kriegst du dann zu hören. Ja? Gott will uns gebrauchen und wir hören es nicht, weil wir an anderen Dingen beschäftigt sind und weil wir seine Impulse für unsere eigenen Gedanken halten, obwohl die völlig aus dem Kontext sind und auf einmal wir etwas vor Augen haben, wo wir schon x Jahre nicht mehr dran gedacht haben. Das wäre höchst unwahrscheinlich, dass das eine normale Assoziation deiner Seele ist. Aber wir bürsten das ab und sagen, ach nee, brauch ja nicht. Lass uns sensibel werden. Wir beten, komm, Heiliger Geist, gebrauche uns und dann hören wir auf diese Dinge. Und wenn du nichts hörst, dann mach das, was du sowieso zu tun hast. Kümmere dich um die Blumen oder um den Fußboden oder um die Fenster oder irgendetwas. Tu etwas zum Wohle von anderen. Bring dich ein. Mach die kleinen Dinge. Und davon gibt es haufenweise Sachen. Wenn Leute gelangweilt sind, nur deswegen, weil sie nicht sich Gott zur Verfügung stellen. Die sich Gott zur Verfügung stellen, sind nie gelangweilt. Die haben immer Projekte, die haben immer Dinge zu laufen, die haben immer Dinge, die Gott mit ihnen machen will. Immer. Das ist normal. Weil Gott tätig ist, weil Gott aktiv ist, weil Gott segnen möchte. Und weil er so händeringend Personal sucht, nimmt er sogar dich. Amen. So, du musst nicht sagen, ja, ich bin ja nicht qualifiziert. Macht nichts. Für Gottes Sache musst du nicht qualifiziert sein. Guck dir die Leute an, die er genommen hat. Gideon, für was war denn der qualifiziert, außer sich zum Verstecken? Ja, guck dir das an. Ja. Und er wurde ein Held, er wurde ein Befreier seiner Nation. Ja. Und fing an, ganz klein und kümmerlich. Ja. Konnte kaum glauben, dass der Engel ihn anspricht als Held. Ja. Mann Gottes. Ja. Er dachte, steht da noch einer hinter mir oder was, ja, den er jetzt meint. Es fängt klein an, es fängt unscheinbar an, aber Gott geht in diesen Dingen mit dir mit und es wächst. Und deine Fähigkeit, ein Kanal des Segens zu sein für andere, nimmt zu. Aber wichtig ist, dass das eine Lebenseinstellung wird. Wichtig ist, dass du verstehst, unabhängig davon, was nächsten Monat passiert, du wirst es weitermachen. Du machst es nicht, ich probiere es auch mal, so wie dieser Mann, der einmal seinen Zehnten gegeben hat und sich dann bei mir beschwert, dass es nicht funktioniert. Ja? Na, da war er bei mir an der richtigen Adresse. So, es ist lächerlich. Gott ist Gott und seine Gebote sind richtig. Ob ich morgen dafür die Quittung bekomme oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich habe die Entscheidung, ich mache es, weil es der Wille Gottes ist. Und wie ich schon gesagt habe, mit dem Zehnten, warum nicht sich radikal festlegen und sagen, ich mache es. Und wenn ich am Ende 10 Tage hungere, dann hungere ich. Und wenn ich sterbe, ist er schuld, aber ich war gehorsam. Ich habe es gemacht. Du wirst nicht sterben. Aber es braucht diese Entschiedenheit, verstehst du? So, wir haben Dinge erlebt, wo wir kein Geld hatten. Ich habe dann 50 Euro gehabt, gehe in den Supermarkt in die Schlange und habe ein paar Sachen gekauft. D-Mark noch. Ja. Und während ich kurz vor der Kasse bin, kommt eine Glaubensschwester, die ich entfernt kannte. Ja. und sieht mich und drückt mir nochmal Geldschein in die Hand. Ich aus der Schlange raus, gleich wieder eingekauft und nochmal angestellt. Ja. Geld von Leuten, die wir nicht kennen, anonym im Briefkasten. 3 Jahre lang wurden wir übernatürlich versorgt vom Herrn, während ich studiert habe und ein bisschen Nachtdienst gemacht habe. 3 Jahre lang übernatürlich. So, Gott ist treu. Und er sucht nur Leute, die ihn ernst nehmen und die ihn beim Wort nehmen und die sagen, Gott, ich will dich real erleben. Hier bin ich, gebrauche mein Leben. Ich habe dir nichts anzubieten, ich habe keine Fähigkeiten. Aber dank sei Gott, du brauchst keine Fähigkeiten. Du brauchst nur ein williges Herz und darum bitte ich dich, gib mir ein williges Herz. Und dann fängst du ganz klein an. Und 20 Jahre später, du wirst ein Segen sein für viele, viele andere. Halleluja. Und dann sagt, wow, guck mal, Gott gebraucht ihn. Ja, aber was war davor? Wie fing das an? So wie jeder anfangen könnte. Wir denken, ja, der hat eine besondere Berufung, eine besondere Salbung. Wir alle haben eine besondere Berufung. Wir alle können die Salbung bekommen. Für das, wofür Gott dich ruft, bekommst du eine Salbung. Das heißt, übernatürliche Fähigkeit, die Arbeit für Gott zu tun. Egal, was das ist. So, was bist du für ein Mensch? Was liegt dir? Von was träumst du? Bist du einer, der gerne erklärt? Bist du einer, der gerne hilft, der gerne mit anpackt, der gerne unterstützt, der berät, der organisiert, der betet? Was bist du? Wo ist dein Schwerpunkt? Wo ist dein Herz? Und fang an, ohne dass du dich gleich Fürbitter nennst oder was weiß ich. Fang einfach klein an mit dem, was deine Neigung ist. Wenn du dich Gott hingibst und ihn suchst und betest, er legt seine Wünsche für dich in dein Herz. Das ist nicht, Gott spricht, ich will, dass du ein Fürbitter wärst. Du hast ein Interesse an Gebet, du unterstützt, du betest schon längst für die, die am Sonntag hier predigen, ohne dass einer gesagt hat, wir möchten, dass du den Fürbittedienst übernimmst. So fängt es an, ja. Ganz im Verborgenen, ganz im Kleinen. Und daraus kann sich etwas Großes entwickeln und der Fürbitter bekommt andere Fürbitter und er wird ein Lehrer von Fürbittern und dann wird er ein Lehrer von Lehrern für Fürbitter. Und so kann das immer weitergehen und immer neue Dimensionen annehmen. Gott schenkt Wachstum, aber den Beginn müssen wir ihm geben. Wir müssen anfangen, die kleinen Dinge zu tun, die der Heilige Geist uns aufträgt. Und das sind manchmal Dinge, wo du denkst, ja, so, hallo, was hat denn das mit Reich Gottes zu tun? Ja. Ich habe Praktikum gemacht während meines Studiums, war in der Schule, laufe einen Gang lang und da liegt Papier. Und in der Schule liegt immer Papier. Und der Heilige Geist sagt, heb das auf. Weißt du, was meine Reaktion war? Ich habe das nicht hingeworfen. Wie kleine Kinder. Wir sagen unseren Kindern, wir sagen damals, ja, wir reden nicht davon, wer es dahin getan hat, wir reden von dem, der es wegtut, und das bist du. Und da kommt dir der Gedanke, jetzt bückst du dich hier vor den Schülern und hebst Papier auf, machst dich hier zum Affen, willst du hier der Schleimer sein beim Direktor, willst du dich hier irgendwie einschleimen oder was soll das? Das kann doch wohl die Putzfrau machen, wo ist denn die Putzfrau da, wofür zahlst du Steuern? Ja. Und dann kannst du entweder sagen, ne, mich bücken und dann noch in Gegenwart von Leuten Papier aufheben, wo kommen wir denn da hin? Bin ich jetzt unter das Lumpenproletariat gegangen oder was? Ja. Aber ich sage dir, solche Dinge sind manchmal vom Heiligen Geist. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Diese Schriftstelle habe ich erst gefunden, Wochen nachdem ich dieses Erlebnis hatte mit diesem Mann mit der Vision, mit der weißen Hand. Auf einmal lese ich in der Bibel, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Genau das hat er gesehen, die gewaltige Hand Gottes, die mich zurückgehalten hat, die mich gedemütigt hat, auf dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir demütigen uns und Gott erhöht uns. Es ist so einfach. So schauen wir nach Gelegenheiten, uns zu demütigen. Und Demütigung heißt zu dienen. Demütigen vor Menschen heißt zu dienen. Wir dienen Menschen, ohne dass uns jemand dazu aufträgt und ohne dass wir applaudiert und hervorgehoben werden. Wir dienen Menschen. Ja. Lass dich leiten vom Heiligen Geist und hab die Vision, Gott kann aus winzigsten Anfängen etwas Wunderbares machen. Das hat mit deinem Beruf und mit deiner Tätigkeit da vielleicht überhaupt nichts zu tun. Vielleicht aber auch doch, vielleicht wirst du dort jemand werden, der zum Segen wird, zum Licht wird. Du wirst der Hirte deiner Personalabteilung werden, ohne dass irgendjemand sagt, du bist der Seelsorger, aber du bist es de facto. Ja? Gott hat so viele Dinge zu tun und die Leute sitzen Sonntag für Sonntag in der Kirche und sagen, Herr, schenke Erweckung. So wird die Erweckung nie kommen. Erweckung heißt, nach der Definition von Finney, und die schätze ich sehr, weil keiner war ein größerer Experte von Erweckung in der Neuzeit als Charles Finney. Er sagt, Erweckung ist nichts anderes als die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam gegenüber Gott. Das ist Erweckung. Was viele heute unter Erweckung verstehen, die Massen strömen und die Säle sind rappelvoll, das ist nicht Erweckung, das ist die Folge von Erweckung. Verstehst du? So, wir suchen die Folgen, ohne uns darum zu kümmern, was der Start ist, was der Anfang ist. Ja? Was ist die Quelle, was ist der Beginn? Ja? Und wir kümmern uns irgendwie um das Große. Wir denken, ja, wann kommt die Erweckung? Die wird mit dieser Mentalität, die wir seit Jahrzehnten hier leben in Deutschland, die wird nie kommen. Aber da, wo Menschen sich hingeben und sagen, ich will in den Plan Gottes, ich erwähle die Treue und ich will im Verborgenen dienen und ich will die kleinen Dinge tun und noch ein paar andere praktische Dinge in meinem Leben drumherum beachten, auf die ich jetzt nicht mehr eingehen werde. Ihr könnt euch das Skript besorgen, da ist noch ein bisschen mehr drin. Auf diese Art und Weise kommt der Segen Gottes auf dich und durch dich. Und dieses Maß des Segens wird größer. Ströme lebendigen Wassers sollen von deinem Leibe fließen, hat Jesus gesagt. Das ist, wozu wir gerufen sind. Aber das kommt nicht ohne eine Haltung der Dienerschaft. Das ist, wozu Gott uns ruft, jeden Einzelnen. Und mögen wir wachsam sein und hören, was der Geist sagt und daraus die Schlüsse ziehen und die aufschreiben und festmachen, heilige Gelübde machen. Das ist, was ich die nächsten Jahrzehnte tun werde. Nicht mal so in der Emotion irgendwie so eine kleine Entscheidung treffen und am nächsten Donnerstag haben wir schon wieder alles vergessen. Das bringt es nicht. Sondern aus dem Verständnis des Wortes, so ist Gott, so arbeitet Gott. Ich gebe mich ihm und ich werde diese Dinge beherzigen, so gut ich das kann. Und ich lade den Heiligen Geist ein, mich streng zu ermahnen, wenn ich davon wieder abweiche oder das in Vergessenheit gerät bei mir. Ich lade den Heiligen Geist an, er soll mich führen und disziplinieren, um mich lehren, fokussiert zu leben. Das macht die nächsten 20 Jahre und Gott wird Großes mit dir tun. Und mit Großes meine ich nicht, du kommst auf die Frontseite von Charisma Magazine oder irgendwie sowas und vielleicht niemand wird dich kennen und niemand wird dich wissen, aber eines Tages stehen wir alle vor dem Herrn und dann wird dein Name genannt und dann wird gesagt, welchen Lohn du bekommst für deinen Dienst. Und auf diesen Tag hin arbeiten wir, auf diesen Tag leben wir zu. Das ist der entscheidendste Tag in unserem Leben. Halleluja. Amen. Vater, wir bitten dich, dass wir tiefer dein Wesen verstehen, dass wir uns rufen lassen, mit dir zu kooperieren, dass wir erkennen, was du von uns willst, hier und jetzt, heute, nicht irgendwann später, wenn wir einen großen Dienst haben, sondern hier und jetzt, heute, wie es jetzt anfängt, wie wir uns jetzt zur Verfügung stellen, wie wir jetzt anfangen, im Geist zu leben, wachsam zu sein, auf dich zu hören, dir Raum zu geben und kleine Dinge des Gehorsams im Verborgenen zu tun. Vater, wir danken dir, dass du für jeden von uns viel größere Pläne hast, als wir bis jetzt erahnt haben. Für jeden hast du mehr, weil da so viele Nöte in dieser Welt sind und weil du endlich Gemeinden haben willst, die etwas tun, die nicht nur irgendwie sonntags den Stuhl wärmen, die etwas tun, die sich dir gebrauchen lassen und durch die du einen Strom von Segen in jeglicher Art und Weise ins Land oder in die Umgebung, in die Stadt, in die Orte drumherum geben willst. Vater, du bist ein tätiger Gott, du bist ein heilender Gott, ein befreiender Gott, ein segnender Gott, ein Gott, der Gutes tut. Du tust so viele Dinge und wir bitten dich, öffne uns die Augen, dass wir unseren Platz finden in deinem Plan, dass wir nicht geistliche Karriere suchen, sondern wir suchen deine Ehre. Wir suchen, dass dein Name geheiligt wird und wir wollen, dass deine guten Taten Menschen wirklich erreichen. Mach uns zu Kanälen deines Segens. Halleluja. Danke, Vater, dass du uns hörst, dass du uns siehst und dass du jeden Einzelnen siehst und dass du jedes Gebet siehst und dass du auf jedes Leben, das jetzt eine neue Hingabe in diese Richtung macht, schaust, was die nächsten Wochen und Monate und Jahre passiert. Du hast Zeit und du wartest und du willst Zeichen sehen. Und mögest du sie finden in unserem Leben. Danke, Vater, für deine Liebe, für deine Sehnsucht, Segen ins Land zu geben. Amen.